So. Ja, mein Name ist Andreas Mang. Ich bin einer der drei Pastoren in dieser Gemeinde und bin unter anderem mit verantwortlich für den biblischen Unterricht. Und insofern habe ich das Privileg, heute zu predigen. Ja, ihr habt euch das Thema Zweifeln ausgesucht und damit habt ihr mich vor eine kleine Herausforderung gestellt, weil ich tatsächlich nicht zu den Menschen gehöre, die zu viel zweifeln. Und trotzdem, so beim drüber nachdenken, ist mir aufgefallen, dass ich das durchaus auch kenne. Für mich war zwar irgendwie immer klar, ja, Gott gibt es, Gott liebt mich auch, Gott will auch eine Beziehung mit mir haben. Aber als ich Teenager war, hatte ich zum Beispiel so eine Phase, da war ich mir total unsicher, da habe ich gezweifelt. Ich habe nicht daran gezweifelt, ob Gott existiert, das war für mich überhaupt nicht die Frage. Für mich war vielmehr die Frage, lebe ich eigentlich wirklich in einer Beziehung mit Gott? Gehöre ich wirklich zu ihm oder mache ich mir vielleicht nur was vor? Ich habe mich gefragt, spiele ich mir das alles nur vor? Das Beten, das Bibellesen, den Versuch so zu leben wie Jesus, das entspricht. Was wäre, wenn ich bloß denke, zu Jesus zu gehören, aber eigentlich täusche ich mich? Das waren meine Zweifel. Wir zweifeln als Menschen. Schon ganz früh, gibt es Gott wirklich? Ja, gerade eben hatten wir so einen Moment, mein Sohn hat nach uns gesucht, hat gezweifelt, ob die Eltern gerade noch da sind. Zweifeln kennen wir schon von ganz früh. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Lohnt es sich wirklich, mit Jesus zu leben? Stimmt das alles? Wie passt Gott zu dem ganzen Leid, zu der Ungerechtigkeit? Ist Gott wirklich ein liebender Gott? Bin ich wirklich gerettet? Zweifel sind was Normales. Und zwar nicht nur bezogen auf den Glauben, sondern auch in Bezug auf ganz viele andere Dinge. Ja? Sind meine Noten gut genug? Bin ich gut genug? Mögen meine Freunde mich tatsächlich? Und selbst derjenige, der vielleicht bewusst nicht glaubt, denkt sich vielleicht irgendwann so, und was ist, wenn es doch Gott gibt? Zweifellose Menschen, Menschen, die alle zweifellos sind, die sind zweifellos eine Ausnahme. Und heute soll es nicht um diese anderen Zweifel gehen, sondern heute soll es spezifisch um diese Zweifel gehen, die man in Bezug auf Gott haben kann. Und zwar um ernsthafte Zweifel, so will ich das mal nennen. Weil es ja auch Menschen gibt, die an Gott zweifeln, die aber gar nicht offen sind für ein Umdenken. Ja, die diskutieren und die philosophieren auch gerne über die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, denken da gerne drüber nach. Aber eigentlich haben sie gar nicht großes Interesse, umzudenken. Sie wollen gar nicht ihre Meinung ändern. Es ist nett, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wirklich Relevanz hat es für ihr Leben nicht, weil sie sich denken, ja, will ich ja auch gar nicht daran glauben. Und ernsthafte Zweifel sind für mich was anderes. Wer ernsthaft zweifelt, der will eine Antwort haben. Für den hängt irgendwas an diesen Zweifeln. Der will glauben, aber der weiß nicht, wie soll ich denn mit diesen Zweifeln umgehen? Wie passt das denn zusammen? Ich will meine Zweifel gelöst bekommen. Und das gilt für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, genauso wie für Menschen, die schon lange mit Jesus leben. Ja, wer auf der Suche nach Gott ist, der will ihn ja finden. Der hofft ja gerade nicht darauf, dass er Gott am Ende doch nicht findet. Und wer Christ ist, wer Jesus nachfolgt und zweifelt, für den steht dann was auf dem Spiel. Da kann es sein, dass was in Frage gestellt wird, was mein ganzes Leben in Frage stellt, was meinem ganzen Leben Halt gibt und Orientierung gibt, das droht dann wegzubrechen. Wie können wir mit solchen Zweifeln umgehen? Schauen wir uns an, was wir von dem Jünger Thomas lernen können. Sozusagen der Prototyp des Zweiflers. Ja, Thomas hatte 3 Jahre seines Lebens voll auf Jesus gesetzt. Er hatte viel von ihm gelernt, er war der Überzeugung, ja, das ist der Retter der Welt. Und dann auf einmal wurden alle Hoffnungen und Erwartungen, die er in ihn gesetzt hat, mit einem Mal weggerissen. Wie der Boden unter den Füßen einfach weg. Jesus war tot. Wie die anderen Jünger hatte er geglaubt, jetzt haben wir das gefunden, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Und dann war es doch umsonst gewesen. Und dann auf einmal werden die Jünger überrascht. Sie sind in einem Raum zusammen, haben Angst. Und dann auf einmal begegnet ihnen Jesus. Die Sache ist, Thomas ist nicht mit dabei. Und als die anderen ihm erzählen, du, wir haben Jesus gesehen, kann er es nicht glauben. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Thomas zweifelt. Und er zweifelt nicht nur im Stillen, er spricht seine Zweifel aus. Und ich glaube, das ist eines der ersten wichtigen Dinge, die wir lernen können. Rede über deine Zweifel. Zweifel für sich selbst zu behalten, das ist nicht hilfreich. Weil die Sache mit Zweifeln ist, dass sie eben nicht einfach so mal weggehen. Wenn wir unsere Zweifel selbst lösen könnten, dann wären es keine Zweifel. Weil Zweifel ja gerade die Anfragen sind, mit denen ich selbst nicht klarkomme, auf die ich selbst keine Antwort finde. Das sind die Dinge, bei denen ich nicht weiterkomme. Thomas behält seine Zweifel nicht für sich. Und die anderen Jünger, die halten das aus. Die halten Thomas aus. Judas schreibt in seinem Brief: Habt Erbarmen mit denen unter euch, die zweifeln. Gemeinde ist ein Ort, wo wir über Zweifel reden dürfen. Zweifel sind erlaubt und wir sollen miteinander Erbarmen haben, wenn wir Zweifel haben. Das bedeutet, die Person nicht zurechtzuweisen, ihr nicht zu sagen, dein Glaube ist zu klein oder du bist die Ausnahme, wenn du zweifelst. Erbarmen haben, sie ermutigen, mit ihnen vorangehen, vielleicht auch mit ihnen leiden, weil Zweifel nichts über die Qualität unseres Glaubens aussagen. Weil Zweifel auch nichts sind, wofür wir uns irgendwie schämen müssten. Und wir müssen deswegen auch keine Schuldgefühle haben übrigens. Wenn keiner über seine Zweifel redet, kann schon der Eindruck entstehen, dass Zweifel nicht sein dürfen. Und für jemand, der dann zweifelt, der denkt sich dann, ja, ich bin ganz alleine mit meinen Zweifeln. Und das stimmt nicht. Nicht nur Thomas hat gezweifelt. In der Bibel lesen wir von ganz vielen Menschen, die gezweifelt haben. Von den Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind, lesen wir in Matthäus, dass sie auf einen Berg gehen, den Jesus ihnen genannt hatte, bevor er gestorben ist. Und dann sehen sie ihn nach der Auferstehung und dann steht da, allerdings hatten noch einige Zweifel. Nicht nur Thomas hat gezweifelt. Die sehen Jesus nach seiner Auferstehung und sie haben Zweifel. Wer zweifelt, ist also in guter Gesellschaft. Zweifel sind keine Ausnahmeerscheinung. Ja, also das Erste, was wir über Zweifel lernen, rede über deine Zweifel, weil es normal ist, Zweifel zu haben. Zweifel sind nicht nur normal, sie haben auch eine positive, eine kreative Seite. Die haben etwas Gutes in sich. Der griechische Philosoph Sokrates, kennt ihr vielleicht aus der Schule, der kam zu dieser berühmten Erkenntnis, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und es könnte ja Grund geben, total zu resignieren und zu sagen, ja, bringt eh nichts, ich komme zu keinem Ergebnis. Für Sokrates war das nicht ein Grund, sich resigniert zurückzulehnen, sondern das war eine Triebfeder. Das hat ihn angetrieben, Fragen zu stellen und zu hinterfragen, Neues zu entdecken, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Er traute sich, alte Dinge zu hinterfragen, Neues zu denken. Wenn wir alles hinnehmen, wenn wir alles einfach akzeptieren, ohne es zu bezweifeln, ohne es anzuzweifeln, dann verändert sich überhaupt nichts in unserem Denken. Jesus hat übrigens auch die Menschen in seiner Zeit, seine Jünger und auch andere Menschen, in Frage gestellt, was sie gedacht haben, ihre Weltanschauung. Er hat sie zum Zweifeln gebracht, ja, mit Aussagen wie, bisher habt ihr gedacht, es wäre so und so. Ich sag euch jetzt aber, es ist so. Er hat Menschen zum Zweifeln gebracht, damit sie anfangen zu hinterfragen, was vielleicht so immer so selbstverständlich war. Als Martin Luther geboren wurde, ist er in eine Zeit hineingeboren, da war klar, wenn du von Gott gerettet werden willst, dann musst du gute Taten vorweisen können. Darauf baute der Glaube vieler Menschen auf. Das war das Fundament. Und Luther ist daran verzweifelt. Er ist damit nicht klargekommen. Er hat gesagt, das schaffe ich nicht. Und er zweifelte das an. Und er fängt an zu suchen und er entdeckt, dass es beim Christen überhaupt nicht darauf ankommt. Möglichst viele gute Taten. Sondern er entdeckt, der Glaube rettet allein. Luther entdeckt, dass Glaube was ganz anderes ist, als er das davor gedacht hat und als das viele andere Menschen damals dachten. Das hätte er nicht entdeckt, wenn er seine Zweifel nicht zugelassen hätte. Hätte Thomas nicht gezweifelt, dann hätte er vermutlich nicht erlebt, dass ihm Jesus begegnet und auf seinen ziemlich, man kann auch, ist ein dreister Wunsch, ne? Dass er auf seinen dreisten Wunsch eingeht. Als ich damals über meine Zweifel, die ich als Teenie hatte, mit meinem Pastor gesprochen habe, da hat er mir ein paar Dinge gesagt, die mich zum Umdenken bewegt haben. Und ich habe auf einmal angefangen, meine Beziehung zu Jesus ganz anders zu sehen, in einem ganz neuen Licht. Und die Zweifel waren irgendwann nicht mehr da. Zweifel schaffen Raum für Neues. Zweifel haben eine kreative Seite. Sie kreieren Freiraum für etwas Neues, für neue Sichtweisen, neue Denkweisen. Ja, also das Zweite, Zweifel haben eine positive Seite. Und wo wir uns diesen Zweifeln stellen und sie mutig angehen, da werden wir Neues erleben, da werden wir Neues entdecken. Das ist das, was wir bei Thomas sehen. Das Dritte, was wir von Thomas lernen, ist, sich nicht mit seinen Zweifeln abzufinden, sondern Jesus zu suchen. Thomas spricht nicht nur seine Zweifel aus, sondern er macht deutlich, ich bin bereit, meine Zweifel korrigieren zu lassen. Ich will glauben, ich will Jesus selbst begegnen. Ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass mir die anderen das einfach nur erzählen. Und das Abgefahrene ist, Jesus geht drauf ein. Als die Jünger sich wieder treffen, Thomas ist dabei diesmal, kommt Jesus zu ihnen in den Raum und er fordert ihn auf, komm, jetzt überzeug dich. Du siehst mich nicht nur hier, fass mich an. Wir erfahren übrigens nicht, ob Thomas das wirklich getan hat oder ob ihm das Sehen am Ende vielleicht doch gereicht hat. Und es ist auch gar nicht so wichtig. Thomas glaubt. In diesem Moment, als Jesus ihm begegnet. Die Begegnung mit Jesus, die führt dazu, dass er glaubt. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Thomas ist seine Zweifel los in dem Moment. Wir wissen nicht, ob später nochmal Zweifel kommen, aber in dem Moment waren die Zweifel verflogen. Und Jesus antwortet, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Was mich unheimlich erleichtert in diesem Text ist, dass Jesus Thomas überhaupt nicht tadelt. Ja, man kann das zwar als einen Tadel lesen, was Jesus hier sagt, so nach dem Motto, du glaubst ja nur, weil du mich gesehen hast. Besser wäre es gewesen, du hättest geglaubt, wenn du nicht gesehen hättest. So ist es aber nicht zu verstehen, meiner Meinung nach. Denn warum sollte Jesus dann auf Thomas' Wunsch eingehen? Und wozu sollte er ihn für etwas tadeln, wozu Jesus ihm sogar die Möglichkeit gibt? In der Antwort steckt was anderes. Jesus stellt etwas fest. Du hast mich gesehen, du hast geglaubt. Und das ist gut so. Und damit unterscheidest du dich aber von allen anderen, die nach dir kommen werden. Bei keinem anderen wird es mehr so sein wie bei dir. Von jetzt an werden Menschen glauben, ohne zu sehen. Das hier war was Einmaliges. Und für Thomas war das ganz wichtig, weil Thomas erlebt hatte, dass Jesus gestorben ist. Wie die anderen Jünger auch. Für diese Menschen war das notwendig, dass sie Jesus tatsächlich sehen. Denn für sie war das die Bestätigung, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Für sie war es notwendig zu sehen, dass Jesus eben nicht tot geblieben ist. Weil es für sie die Bestätigung war, das, was Jesus uns erzählt hat, als er gelebt hat, das hat gestimmt. Das war wahr. Sonst hätten sie nicht zu den Menschen werden können, die bezeugen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Die nicht hätten bezeugen können, was die gute Nachricht ist, dass Gott in diesem Jesus in die Welt gekommen ist, dass er für uns gestorben ist, dass er neues Leben ermöglicht. Das hätten sie nicht bezeugen können, wenn sie das nicht gesehen hätten. Und deswegen begegnet Jesus Thomas in dieser Weise und er macht deutlich, so wird es aber in Zukunft nicht mehr sein, weil unsere Situation heute anders ist. Weil wer heute von Jesus hört, der hört sozusagen die ganze Geschichte. Leben, Tod und Auferstehung. Wir kriegen das Gesamtpaket. Das war bei den Jüngern nicht so. Die wussten nicht, wie es ausgeht. Die steckten mitten in dieser Situation drin. Und dann sagt Jesus, diejenigen, die nicht sehen und glauben, die sind glücklich zu preisen. Weil wir heute eben dieses Gesamtpaket bekommen. Weil wir in einer ganz anderen Situation stecken als Thomas. Denn noch eine Sache ist für uns heute anders. Thomas hat gezweifelt, bevor Gott den Heiligen Geist geschickt hat, den er seinen Jüngern versprochen hatte, von dem er gesagt hat, der Helfer, der Heilige Geist, den, der mein Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus begegnet heute durch den Heiligen Geist. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Deswegen schreibt Paulus, der Geist selbst bezeugt uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist etwas, was Thomas damals noch gar nicht hatte, was die anderen Jünger auch noch nicht hatten. Und trotzdem sind wir in der einen Sache dann doch wieder gleich. Wir zweifeln heute ganz genauso wie Thomas. Ja, also zurück zu dem Punkt, was wir von Thomas lernen können. Wir sind immer noch bei diesem Punkt, sich nicht mit Zweifeln abzufinden, sondern Jesus zu suchen. Thomas ist kein passiver Zweifler, der einfach darauf wartet, dass irgendwann mal seine Zweifel sich lösen. Er redet nicht nur über seine Zweifel, er sucht die Begegnung mit Jesus. Er äußert nicht nur diesen Wunsch, Jesus zu sehen, ihn zu berühren, sondern er trifft sich mit den anderen Jüngern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht nur was damit zu tun hat, dass er die anderen Jünger mag. Beim ersten Mal war er ja auch nicht dabei. sondern dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass er sich denkt, Mensch, wenn Jesus denen das letzte Mal da begegnet ist, dann gehe ich da auch hin, weil ich hoffe, dass Jesus da vielleicht wieder auftaucht. Thomas zieht sich nicht zurück. Er sucht die Gemeinschaft mit denen, die Jesus schon gesehen haben. Es gibt eine Gefahr beim Zweifeln und die besteht darin, sich in den eigenen Zweifeln zu verlieren. Sich zurückzuziehen und einfach darauf zu warten, dass irgendwas passiert, dass sich das irgendwann von selbst löst. So ist Thomas nicht. Er sucht die Nähe von Jesus. Und das können wir heute auch tun. Jesus hat versprochen, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist in der Gemeinschaft seiner Jünger zu finden, hier in der Gemeinde. Und er hat versprochen, dass jeder, der ihn sucht, ihn finden wird. Die Antwort auf Zweifel, die finden wir nicht in uns selbst. Die Antworten finden wir bei Jesus. Und ihn finden wir im Gebet, bei anderen Jesus-Nachfolgern und in der Bibel. Weil wir in der Bibel darüber lernen, wer Gott ist, wie er redet, wie er handelt. Und es gilt, unabhängig von dem, wie wir uns fühlen. Das gilt, weil das diese Menschen bezeugt haben, die Jesus gesehen haben. Was in der Bibel steht, gilt, unabhängig von dem, was ich fühle und was ich denke. Wenn Zweifel kommen, dann kann ich nichts Besseres tun, als die Nähe von Jesus zu suchen. Und dann lernen wir allerdings noch eine Sache von Thomas. Das Suchen auch bedeuten kann, zu warten und auszuhalten. Thomas muss warten. 7 Tage lang muss er warten. Passiert nichts in der Zeit. Er bekommt keine Antwort und Thomas hält das aus. Das ist vielleicht auch etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Wie und wann Jesus unsere Zweifel löst, das haben wir nicht in der Hand. Wir können Gott nicht manipulieren. Es kann sein, dass es dauert, bis du deine Zweifel los wirst. Vielleicht musst du warten, wie Thomas gewartet hat. Und das nervt manchmal. Und es ist auch nicht so schön, das auszuhalten. Und ich kann euch leider auch nicht sagen, warum das manchmal so ist, dass Menschen so lange auf eine Antwort warten. Ich verstehe das auch nicht immer. Aber was wir Mut macht, ist, dass Jesus uns trotzdem nicht tadelt. Und dass unsere Beziehung zu ihm vor allem auch nicht daran hängt, dass wir nicht zweifeln dürfen. Ja? Wir gehen nochmal zurück zu dieser Szene, als Jesus seinen Jüngern auf dem Berg begegnet und einige trotzdem zweifeln. Jesus löst ihre Zweifel nicht. Ja, wir lesen nichts davon, dass Jesus ihre Zweifel löst, sondern er tut etwas. Er schickt sie los. Er sagt, geht hin und erzählt den anderen von dem, was ihr mit mir erlebt habt. Obwohl sie zweifeln. Denn er schickt ja beide los, die, die zweifeln und die, die nicht zweifeln. Und er sagt zu beiden Gruppen, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich denke, dass dieses Losgehen ein Schlüssel ist zum Umgang mit Zweifeln. Losgehen kann ich auch mit Zweifeln. Und dann kann es mir auf dem Weg passieren, dass ich überrascht werde. Mit Begegnungen, mit Antworten, die ich so vielleicht gar nicht erwartet hätte. Kennt ihr das, wenn man in einem Gespräch ist und man hat einen Gedanke und dann will man den Gedanken äußern, ist auf einmal einfach weg. Und man versucht und man gräbt oder ist wie so ein Loch. Es kommt einfach nicht mehr. Und je mehr man versucht, auf diesen Gedanken zu kommen, umso weniger fällt es einem ein. Und da macht man einfach weiter. Und dann irgendwann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet, unter der Dusche oder nachts im Bett, zack, ist der Gedanke wieder da. Wie wenn er nie weg gewesen wäre. Ich glaube, es hilft, nicht mehr damit zu rechnen, auf alle Fragen oder Zweifel eine Antwort zu bekommen. Trotzdem loszugehen. Und dann in einem Moment, wo du überhaupt nicht mehr damit rechnest, dann begegnet dir auf einmal Jesus. In einer Situation, durch eine andere Person. Und dann merkst du, weil ich ihm nah bin, verblassen die Zweifel, die ich davor hatte. Dann sind die vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Nicht, weil alle Fragen geklärt werden, sondern weil ich nah bei Jesus bin und weil dann diese Frage nicht mehr so viel Bedeutung hat. Und dann lösen sich diese Zweifel vielleicht sogar ganz in Luft auf. Unsere Beziehung, das ist auch nochmal wichtig, hängt nicht davon ab, dass wir zweifeln oder nicht zweifeln. Ja, wenn unsere Beziehung zu Jesus davon abhängen würde, dass wir überhaupt nicht zweifeln, dann hätten wir alle ein Problem. Zu Petrus sagt er, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus lässt uns aufgrund von Zweifeln nicht einfach los, sondern er betet für uns, er trägt uns. Gerade dann, wenn du denkst, er ist ganz weit weg, dann ist er vielleicht näher, als du das meinst. Jesus hält uns bei sich, auch wenn wir zweifeln. Das heißt, wenn du Zweifel hast, dann möchte ich dich ermutigen, zweifel los, geh los. Geh los, finde dich damit nicht ab. Rede mit anderen Menschen über deine Zweifel. Rede mit Jesus über deine Zweifel. Such die Begegnung mit Jesus. Im Gebet, in Liedern, im Gespräch mit anderen Christen, in der Bibel. Suche seine Nähe. Das ist das Einzige, was gegen Zweifel helfen kann. Jesus hat versprochen, dass er da ist, unabhängig von unseren Zweifeln. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen.